Krisen erleben, Krisen verstehen. Ein Podcast-Projekt der Fachhochschule Münster.
Herzlich willkommen zur zweiten Staffel unseres Podcast-Projekts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben wieder verschiedene Themen durchleuchtet, mit betroffenen Menschen interessante und bewegende Gespräche geführt und unterschiedliche Selbstcoaching-Tools für euch aufgearbeitet. Hallo zusammen. Im Rahmen unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir über das Krisenerleben von Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. In den meisten Fällen wird den erkrankten Menschen und ihren Geschichten Gehör geschenkt. Heute möchten wir bewusst einer Angehörigen Raum bieten, um ihre Geschichte, ihr Erleben und ihre Bewältigungsstrategien zu erzählen. Denn durch das Erkranken eines nahestehenden Menschen können auch Angehörige in eine Krise geraten und fühlen sich damit häufig allein. Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde erfüllt bundesweit mehr als jeder vierte Erwachsene im Zeitraum eines Jahres die Kriterien einer psychischen Erkrankung. Zu den häufigsten Krankheitsbildern zählen Angststörungen, Depressionen und Störungen durch Alkohol- oder Medikamentengebrauch. Das sind 18 Millionen Betroffene und eine dementsprechend noch höhere Zahl an Angehörigen psychisch erkrankter Menschen.
In unserer heutigen Folge geht es auch um Themen wie Depressionen, Alkoholismus und eine schwierige, auch durch Gewalt belastete Kindheit. Falls du selbst von diesen Themen betroffen bist oder nicht sicher, ob du dich wohl damit fühlst, höre diese Podcast-Folge am besten nicht alleine. Du kannst die Folge natürlich jederzeit, wenn es dir nicht gut gehen sollte, pausieren oder auch einfach ganz überspringen. Wenn du Hilfe benötigst oder dich Themen interessieren, haben wir unten in den Shownotes verschiedene Seiten verlinkt, auf denen es viele Infos, aber auch direkte Hilfe gibt. Schau gerne mal rein.
Wir haben für die heutige Folge mit Sarah gesprochen. Sie ist 27 Jahre alt und nicht einfach nur Angehörige, sondern Kind psychisch erkrankter Eltern. Sie hat uns erzählt, wie es für sie war, damit aufzuwachsen, was Schwierigkeiten waren und wie sie heute mit der Situation umgeht. Wir steigen ein. Die Geburt von Sarahs Bruder hat zu einer Belastungssituation innerhalb der Familie geführt. Der Vater war oft abwesend und geriet in eine Alkoholabhängigkeit. Sarah beschreibt uns, dass die Alkoholabhängigkeit deutlich sichtbar gewesen sei und dass es im Zuge dessen auch zu einer Wesensveränderung gekommen ist. Es gab viele Ausraster und gewaltvolle Auseinandersetzungen.
Mit der Geburt meines Bruders, was für meine Eltern beide eine Belastungssituation war, kam es dazu, dass mein Vater eben immer vermehrt getrunken hat, viele Ausraster hatte, die dazu geführt haben, dass meine Eltern sich extrem viel gestritten haben. Mein Vater war viel abwesend, sei es eben aufgrund dessen, dass er nicht in der Lage war, am Familienalltag zu partizipieren oder dass er eben arbeiten war. Und bei meiner Mutter war es eben so, dass sie diese Anspannung und den Stress eben auch in das Verhältnis zwischen uns gepackt hat und es einfach zu extrem vielen Ausschreitungen, zu Gewalt und zu Streit kam zwischen mir und meiner Mutter. Genau, das war so die Situation.
Ja, diese Verhaltensweisen sind leider oft charakteristisch, weil Eltern mit Alkohol- oder Drogenproblemen ein erhöhtes Risiko für problematische Verhaltensweisen gegenüber ihren Kindern zeigen. Suchterkrankte Eltern vernachlässigen oft die materielle und emotionale Versorgung ihrer Kinder. Beispielsweise werden keine regelmäßigen Mahlzeiten zubereitet oder das Kind bekommt keinen Trost, wenn es den braucht. Die Suchterkrankung beeinflusst zudem häufig das Familienleben auch anders, durch finanzielle Belastungen, Gewalt, Trennung und Scheidung. Dabei werden Kinder oft Zeuginnen von Gewalt und in elterliche Konflikte involviert. Familienrituale werden durch den Suchtkonsum gestört und Kinder erleben ihre Eltern im Rauschzustand als verändert. Elterliche Suchterkrankungen haben vielfältige und tiefgreifende Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung, die auch zu sozialer Ausgrenzung führen können. Die eingeschränkte Fürsorge und Erziehungsfähigkeit stellt eine erhebliche Belastung dar, wodurch feinfühlige Bindungen und geistige Förderungen leider oft ausbleiben. Das kann sogar bis zur Misshandlung und Vernachlässigung reichen.
Dabei ist es jetzt wichtig, nicht zu vergessen, dass psychisch erkrankte Eltern nicht per se böse Absichten haben oder ihren Kindern schaden wollen. Sie sind selbst stark belastet durch die psychische Erkrankung oder teilweise auch mehrere Erkrankungen, aber auch das Elternsein an sich kann schon sehr viel Druck auslösen. In Sarahs Familiengeschichte zeigt sich zum Beispiel klar, dass die Geburt des Bruders ein Auslöser dafür war, dass die psychischen Erkrankungen der Eltern schlimmer geworden sind, beziehungsweise die Alltagsbewältigung mit der Mehrbelastung durch ein Neugeborenes nicht mehr funktioniert hat. Bei Sarah war nicht nur der Vater psychisch krank, sondern sie beschrieb uns auch, dass ihre Mutter depressiv war. Sie hat kaum noch das Haus verlassen, hat viel geweint und war nicht in der Lage, sich adäquat um ihre beiden Kinder zu kümmern. Außerdem war sie zu diesem Zeitpunkt weder diagnostiziert noch in Behandlung.
Bei meiner Mutter mit der Depression war es anders. Das konnte ich damals nicht so verstehen. Ich habe es immer als eine schwere Traurigkeit wahrgenommen.
Das ist eben leider auch häufig der Fall, dass suchtkranke Eltern und deren PartnerInnen weitere psychische Erkrankungen haben. Bei Sarahs Mutter war das in dem Fall eben eine Depression und die Auswirkungen von Depressionen auf die Angehörigen sind auch bedeutend. Familienmitglieder und Freunde von Depressionspatienten stehen oft vor der Herausforderung, die richtige Balance zwischen Unterstützung und Selbstschutz zu finden. Denn der Umgang mit einer depressiven Person erfordert Geduld und Verständnis, weil die Erkrankung nicht nur den Betroffenen selbst, sondern auch die interpersonalen Beziehungen beeinflusst. Von Kindern kann man diese Geduld und das Verständnis natürlich in dem Sinne nicht erwarten, da das auch einfach nicht ihre Rolle ist. Und für die ist die Situation dann eben nochmal anders schwierig. Generell können Angehörige sich aber hilflos, überfordert und auch emotional ausgelaugt fühlen. Deswegen ist es besonders wichtig, dass Menschen, die Anzeichen von Depressionen bei sich oder ihren Angehörigen bemerken, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Da gibt es verschiedene Therapieoptionen, zum Beispiel Gesprächstherapie und medikamentöse Behandlungen. Die können dazu beitragen, dass die Symptome gelindert werden und die Lebensqualität sich verbessert. Gleichzeitig sollten aber unbedingt auch Angehörige Unterstützung suchen. Da gibt es auch Selbsthilfegruppen oder psychologische Beratungen, damit sie besser mit den Herausforderungen umgehen können, die die Betreuung einer Person mit Depressionen mit sich bringt.
Für Sarah war es damals sehr schwierig zu verstehen, dass die Depression ihrer Mutter auch sie selbst belastet hat. Da sie zunächst dachte, ihre gedrückte Stimmung wäre in der Pubertät, in der sie sich zu diesem Zeitpunkt befunden hat, normal. Sie gibt an, dass ihr im Nachhinein erst klar geworden ist, dass eigentlich da schon ihre eigene Krise begonnen hat.
Es ist tatsächlich häufig so, dass Betroffene als Kind noch nicht so ein Krisenwahrnehmen haben. Ihr Alltag und ihre Lebenswelt werden von ihnen selbst erstmal als normal wahrgenommen. Sie haben ja auch keinen richtigen Vergleich und verstehen nicht richtig, was passiert oder los ist. Die meisten entwickeln erst später ein Verständnis für die Belastung oder besondere Situationen, der sie ausgesetzt waren. Das liegt unter anderem auch daran, dass Kinder selten angemessen über die psychische Erkrankung der Eltern aufgeklärt werden. Auch wenn sich da gesellschaftlich schon einiges getan hat, sind psychische Erkrankungen noch immer mit Tabus und negativen Vorurteilen behaftet. Ohne ein Verständnis dafür, warum sich Eltern verhalten, wie sie es tun, beziehen Kinder das Verhalten automatisch auf sich. Das ist problematisch, da so oft falsche Schuldgefühle und ein geringer Selbstwert entstehen.
Genau, und das äußert sich dann oft in so Sätzen wie Mama ist traurig wegen mir oder ich kann nichts richtig machen, weil meine Eltern immer sauer oder traurig sind, egal was ich mache. Deshalb ist es wichtig, dass man eine gute und natürlich dem Alter angemessene Aufklärung hat, denn das hilft Kindern dabei, das Verhalten der Erkrankung zuzurechnen und die Schuld für das Unglück der Eltern nicht bei sich selbst zu suchen.
Ein weiterer Grund, dass sie das eben erst im Nachhinein bemerkt hat, kann sein, dass einige Folgeprobleme einer belasteten Kindheit, wie Schwierigkeiten, Beziehungen zu anderen aufzubauen oder eine erhöhte Stressanfälligkeit, sich erst im Erwachsenenalter richtig zeigen, wenn man ein eigenes selbstständiges Leben beginnt.
Sarah hat uns außerdem erzählt, dass es mit der Geburt ihres Bruders einen riesigen Umbruch gab. Durch die Problemlagen der Eltern und das damals sehr junge Alter des Bruders war Sarah gezwungen, nicht nur sich, sondern auch ihren Bruder zu versorgen.
Als ihr Bruder geboren wurde, war Sarah selbst ja auch erst 12 Jahre alt. Das heißt, abgesehen davon, dass sie natürlich eigentlich Schwester und nicht seine Mutter war, war sie auch viel zu jung, um die Versorgung von einem kleinen Kind zu übernehmen. Das ist ein bekanntes Phänomen in so belasteten Familien. Das nennt man Parentifizierung. Das bedeutet, dass im Familiensystem eine Rollenumkehr stattfindet. Also Kinder übernehmen elterliche Funktionen und Verantwortlichkeiten. Es kann verschiedene Formen annehmen, bei Sarah zum Beispiel ganz klar die instrumentelle Parentifizierung, dass sie eben ihre Geschwister erzogen hat. Es gibt aber auch emotionale Parentifizierung, bei der Kinder Trost spenden müssen und als Ratgeber fungieren sollen. Diese Entwicklung ist für das Kind unangemessen und hemmend, da es übermäßig mit Aufgaben und Verantwortung belastet wird, oft auf Kosten von eigenen Bedürfnissen. Kinder in Familien mit psychischen Erkrankungen fühlen sich oft für das Wohlergehen der betroffenen Elternteile verantwortlich, was zu sozialer Isolation, fehlenden Freundschaften und Hobbys führen kann. Obwohl sie äußerlich häufig stark wirken, sind sie innerlich meistens überfordert und mit emotionalen Belastungen konfrontiert. Ängste und Schuldgefühle, Hoffnungslosigkeit können sich entwickeln. Insbesondere, wenn die Krankheit und die Parentifizierung über einen längeren Zeitraum anhalten. Ältere Kinder empfinden dabei auch häufig Scham, Trauer und Wut, was einen Teufelskreis von Schuldgefühlen auslösen kann.
Sarah beschrieb uns im Interview auch, wie sie in der Kindheit mit ihrer eigenen Krise und den Belastungen umgegangen ist. So hat sie sich zum Beispiel sehr auf die Schule fokussiert und dort gute Leistungen erzielt. Sie hat angegeben, dass sie das Gefühl gehabt habe, dass ihre Eltern sie in Ruhe gelassen haben, wenn sie sich mit der Schule beschäftigt hat.
Das ist ja auch echt in Sarahs Geschichte schön zu hören, dass die Schule für sie da so ein Ort sein konnte. Denn genau so ein Ort sollte die Schule auch sein, nämlich ein Schutzraum, in dem Kinder sich ihres Alters entsprechend entwickeln können. Hier sollten Situationen stattfinden, in denen sie sich mit Gleichaltrigen austauschen können und positive Emotionen ausgelöst werden. Die Schule vermittelt bei positiven Schulleistungen Zukunftsperspektiven und einen Ausweg aus der jetzigen Situation und kann somit das Selbstwertgefühl steigern. Damit dies möglich ist, müssen natürlich ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Zum Beispiel braucht man ein positives Klassenklima und eine gute Lehrerinnen-Schülerinnen-Beziehung. Dabei muss ein Vertrauensverhältnis entstehen. Kinder, die in einer misslichen Lage sind, suchen aufgrund von vielen Vorurteilen und Ängsten oft halt nicht selbstständig das Gespräch zu einem Lehrer, einer Lehrerin oder einer Schulsozialarbeiterin. Deswegen ist es eben wichtig, dieses Vertrauen aufzubauen durch Gespräche und Austausch im Alltag, die als normal erlebt werden. Zum Beispiel kann man Gesprächskreise anregen oder einen Gefühlspostkasten erstellen und Kindern eben ganz klar machen, dass sie sich auf einen verlassen können. Fachkräfte sollten sich dabei auf ihre SchülerInnen einstimmen, Bedürfnisse sehen und auf Interessen und Fähigkeiten eingehen. Ihnen Aufmerksamkeit schenken und auch unter vier Augen kleine Veränderungen im Verhalten ansprechen, kann hilfreich sein. Für den Aufbau von Vertrauen ist es außerdem oft gut, wenn man mit einer Vertrauensvorleistung auf die SchülerInnen zugeht. Ein gemeinsames Lachen und Witze machen kann auch Vertrauen schaffen. Alle diese Dinge gelten natürlich nicht nur für Fachkräfte an Schulen oder Institutionen, sondern auch andere Erwachsene, die Kinder in ihrem Umfeld haben, bei denen sie vielleicht das Gefühl haben, dass sie Hilfe benötigen.
Ja, also die Schule kann auf jeden Fall auch als eine gute Bewältigungsstrategie genutzt werden. Sarah hat uns außerdem erzählt, dass sie in ihrer Freizeit gerne was mit ihren FreundInnen gemacht hat und diese rückblickend auch als eine wertvolle Ressource erlebt hat. Auch hier konnte Sarah für kurze Zeit aus dem schwierigen Familienalltag ausbrechen und unbeschwerte Situationen erleben. Als eine weitere Bewältigungsstrategie im Umgang mit Problemen hat sie das Trinkmuster des Vaters übernommen. Sie trank früh Alkohol, um aus belastenden Situationen zu fliehen.
Dass sie Alkohol als Bewältigungsstrategie benutzt hat, ist nicht ungewöhnlich. Das Risiko kinderalkoholabhängiger Eltern, selbst an Alkoholabhängigkeit zu erkranken, ist 2- bis 5-fach höher als bei anderen. In Deutschland entspricht es einer Lebenszeitprävalenz von 16-24%. Das bedeutet, ungefähr jedes 5. Kind alkoholabhängiger Eltern entwickelt im Laufe seines Lebens selbst eine Alkoholabhängigkeit. Die Übertragung von substanzbezogenen Problemen der Eltern auf die Kinder ist sehr komplex. Da sind auch genetische und psychologische Faktoren beteiligt. Kinder aus suchtbelasteten Familien empfinden auch oft Scham und isolieren sich, was dann zu Realitätsflucht führen kann, die eben über Suchtmittel auch sehr leicht zu erreichen ist. Die Vernachlässigung elterlicher Pflichten führt, wie wir vorhin schon gehört haben, zu Überlastungen und unangepassten Rollenzuweisungen, also Parentifizierung. Und dadurch können eben auch Depressionen, Angststörungen und Persönlichkeitsstörungen auftreten im späteren Leben.
Ja, Sarah hat glücklicherweise keine Alkoholabhängigkeit entwickelt. Sie ist mit 18 mit ihrem Freund zusammen in eine eigene Wohnung gezogen, was sie als große Hilfe erlebt hat. Leider haben die beiden sich getrennt und somit musste Sarah im Alter von 20 Jahren nochmal zurück in ihr Elternhaus ziehen.
Viele kinderpsychisch erkrankte Eltern beschreiben einen Auszug aus dem Elternhaus beziehungsweise vor allem eben Abstand zu den Eltern als hilfreich. Für einige reicht es schon total aus, nicht mehr das Gefühl zu haben, den Eltern und ihren vermeintlichen Launen ausgeliefert zu sein.
Zu diesem Zeitpunkt hat eine neue Krise stattgefunden. Diese nahm sie diesmal bewusst als solche wahr.
Bei mir hat sich das eben, die Krise, ganz klar über eine depressive Episode eben geäußert und überhaupt eben über eine gewisse Zeit, die eben sehr viel mit depressiver Verstimmung, Antriebslosigkeit, Ängsten zu tun hatte. Das hat sich eben besonders auch dadurch bemerkbar gemacht, dass ich eine gewisse Zeit auch gar nicht mehr aus dem Bett gekommen bin und der Arbeit nicht mehr nachgehen konnte, dem Studium nicht mehr nachgehen konnte und einfach viele Gedanken oder auch viel Enttäuschung war definitiv da. Eben durch dieses erneute Abhängigkeitsverhältnis von meinen Eltern und eben die Enttäuschung, da keine Unterstützung zu bekommen, das Gefühl von alleine sein, das war sehr, sehr dominant in der Zeit auf jeden Fall.
Wie Sarah schon beschreibt, ist dieses erneute Gefühl der Abhängigkeit vermutlich der Hauptauslöser gewesen. Was sich durch den Auszug und Abstand zu den Eltern verbessert hat, fällt durch diese Situation zum Teil wieder weg. Für sie hat es sich wahrscheinlich wie ein Rückschritt angefühlt und gleichzeitig sind viele Erinnerungen an traumatische Erlebnisse zu Hause, also am Ort, an dem sie passiert sind, präsenter.
Gerade als erwachsene Person, die die Situation des Aufwachsens jetzt im Nachhinein anders wahrnimmt und bewertet als zu der Zeit selber, kann das sehr, sehr schwierig sein. Das Gefühl, wenig Kontrolle über das eigene Leben zu haben und eine Neigung zu Depressionen sind sowieso schon häufige Symptome von erwachsenen Kindern psychisch kranker Eltern. Viele erleben auch als Erwachsene Einschränkungen und Probleme, die sie selbst als direkte oder indirekte Folge ihrer Kindheitserfahrung wahrnehmen. Ungefähr 2/3 fühlen sich auch als Erwachsene noch belastet und 30-40% lassen sich psychiatrisch oder psychotherapeutisch behandeln. Insbesondere der Selbstwert und der Aufbau partnerschaftlicher Beziehungen, aber auch das Wohlbefinden allgemein sind Felder, in denen häufig Probleme bestehen. Durch den zeitlichen Abstand zwischen Erleben und Verarbeiten der Krise und da es selten nur ein einziges Problem in der Familie gab, profitieren einige Betroffene vom Behandlungsansatz für komplexe posttraumatische Belastungsstörungen.
Für mich war halt einfach, also ich hätte mir, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich jemals an den Punkt gekommen wäre, mir zu sagen, ich suche mir eine Therapie aufgrund meiner Familiensituation oder meiner Biografie, weil sich das für mich nie wie ein richtiger Grund angefühlt hat. Also tatsächlich war das auch nochmal ein äußerer Faktor, der dazugekommen ist, weil ich ein paar Monate nach, also war ich auf jeden Fall auch noch in dieser depressiven Episode. Und da hätte ich wahrscheinlich so von mir aus nicht gesagt, okay, ich brauche jetzt Hilfe, vielleicht doch, ich weiß es nicht, was dann passiert ist. Ich hatte einen Autounfall tatsächlich und das hat mich so dermaßen belastet danach, dass ich halt auch wirklich Probleme mit dem Schlafen hatte und Ängste hatte und Panikattacken bekommen habe, dass das eigentlich mehr der Weg dann hin war, zu sagen, okay, jetzt, weil jetzt waren noch so viele Dinge, die ich gar nicht kannte, die noch psychisch irgendwie auf mich eingeprallt sind, dass ich mir dann eben Hilfe gesucht habe und mich auch konkret nach einem Therapieplatz umgesucht habe. Aber eigentlich aufgrund dieses Autounfalls, wobei eben in der Therapie dann sehr, sehr schnell klar wurde, dass dieser Autounfall eigentlich völlig irrelevant ist und wir da ganz viele andere Sachen eben besprochen haben.
Anders als im Kindesalter hat Sarah im Erwachsenenalter einen anderen Umgang mit ihren Problemen gefunden. Abgesehen von ihrer als sehr hilfreich erlebten besten Freundin und den Menschen in ihrem Umfeld hat sie sich diesmal professionelle Hilfe in Form einer Therapie gesucht. Dort hat sie zum Beispiel gelernt, mit ihrem Umfeld über ihre Probleme zu sprechen, um Unterstützung zu bitten und diese auch anzunehmen. Dadurch ist es ihr besser gelungen, nicht mehr auf schädigende Verhaltensweisen zurückzugreifen. Abschließend haben wir Sarah gefragt, wann und wie sie bemerkt hat, dass sie ihre Krise überwunden hat. Dazu lassen wir sie hier noch einmal sprechen.
Also ich glaube, dass, also dass man jetzt sagt, es gab einen Zeitpunkt X, das nicht. Aber auch das, was ich von meinem Umfeld gerade rückgemeldet bekommen habe, es hat sich irgendwann so ein Gefühl der Leichtigkeit eingestellt. Also es war nicht mehr jeden Tag mit Sorgen aufstehen und mit Grübeln einschlafen. Und es war, also irgendwann hat die Therapie offensichtlich so angeschlagen, dass es eben, dass man wirklich gemerkt, also ich für mich gemerkt habe, dass mein Selbstwert ganz anders war und dass ich viel, viel fröhlicher wieder war und viel mehr Spaß einfach am Leben hatte und gleichzeitig mich eben gut von Problemen abgrenzen konnte, wie beispielsweise meinen Eltern. Das war aber ein Prozess und irgendwann ist dieser Prozess eben angeschlagen und gerade eben auch durch Rückmeldungen von außen hat man das, also da habe ich das dann erlebt, dass ich sagen konnte, okay, wow, jetzt geht's mir besser, hier ist irgendwie jetzt anders als noch vor 2 Jahren.
Wir hoffen, ihr konntet einen Eindruck von Sarahs Geschichte gewinnen und vielleicht hat sich der eine oder die andere in manchen Aspekten auch wiedergefunden. Auch wenn dein eigenes Leben vielleicht ganz anders aussah, kennen viele von uns das Gefühl, von Stress übermannt zu werden und keine Kontrolle mehr zu haben. In solchen Momenten fällt es uns oft schwer, die positiven Dinge im Leben im Blick zu behalten und manchmal auch auszumachen, was genau uns gerade helfen könnte. Falls es dir mal so gehen sollte, haben wir jetzt noch eine kleine Übung mitgebracht, die genau in so einem Moment hilfreich sein kann. Die Coaching-Übung, die wir dir hier anbieten, ist vor allem dafür da, in stressigen Situationen einmal tief durchzuatmen, neue Kraft zu schöpfen, sich einen Moment der Ruhe zu gönnen und sich selbst Wertschätzung entgegenzubringen. Stress kennt ja jeder, sei es Zeitdruck bei einer Deadline, hohe Ansprüche, die andere oder man selbst an einen hat, selbstabwertende Gedanken oder auch einfach ein Gefühl der Hilflosigkeit oder Ohnmacht. Mit der Übung wollen wir eben eine Möglichkeit geben, dem kurz zu entfliehen und vielleicht sogar neue, schöne Erfahrungen in der eigenen Fantasie zu machen, die gut tun kann. Wir geben hier nur Anregungen. Du kannst dir auch etwas anderes vorstellen, wenn es dir besser hilft. Es ist ganz deiner Fantasie überlassen. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Lass deinen Gedanken einfach freien Lauf und versuch nicht, rational immer einzugreifen. Wenn es lustig oder ein bisschen Quatsch ist, ist das auch erlaubt. Es soll vor allem einfach dir gut tun. Wenn es dir bei der Übung an einer Stelle zu schnell gehen sollte oder es ein Thema gibt, mit dem du vielleicht dich ein bisschen länger beschäftigen möchtest, kannst du natürlich jederzeit gerne pausieren. Bevor du jetzt damit beginnst, ist es wichtig, dass du dir erstmal einen Ort suchst, an dem du dich wohlfühlst und an dem du ungestört sein kannst. Nimm dir gerne einen Zettel und einen Stift mit oder vielleicht auch etwas zum Malen, wenn du kreativ werden möchtest, da wir am Ende der Übung etwas aufschreiben. Wenn du deinen Ort gefunden hast, dann mach es dir dort gerne gemütlich und schließe deine Augen. Komm zur Ruhe und atme einmal tief ein und wieder aus. Spüre deinen Atem und spüre deinen Körper. Lass dir dafür ruhig etwas Zeit, damit du bei dir und im Hier und Jetzt ankommst. Stell dir nun eine Landschaft vor. Eine schöne Landschaft, in der du dich wohlfühlen und dort spazieren gehen kannst. Schmücke diese Landschaft so detailliert wie möglich aus und verweile dort etwas. In dieser Landschaft erblickst du irgendwann einen Baum. Einen ganz besonderen Baum. Deinen Baum. Während du langsam auf ihn zugehst, betrachte ihn genauer. Nimm seine Form wahr, den Stamm, die Wurzeln, die in den Boden gehen. Die Äste, die Zweige, die Blätter. Nimm dir Zeit und schau ihn dir in Ruhe von allen Seiten ganz genau an. Nähere dich nun deinem Baum. Spüre vielleicht seine Rinde, dann nehme seinen Geruch wahr und umfasse ihn. Spüre bei der Umarmung die Kraft, die der Baum dir gibt, ohne etwas von dir zu nehmen. Jetzt löse dich von dem Baum, drehe dich um und lehne dich mit deinem Rücken an den Baum. Du spürst den starken und dicken Stamm hinter dir, wie du dich an ihm einfach für einen kurzen Moment ausruhen kannst, wie du dich fallen lassen kannst, dich dem Baum immer näher führst und schließlich eins wirst mit dem Baum. Du hast nun seine Rinde, du bist seine Äste, seine Blätter, seine Wurzeln. Du spürst deine Wurzeln. Und wie du mit deinen Wurzeln Kraft von der Erde bekommst. Mache dir klar, was in deinem Leben, welche Ressourcen dir diese Kraft geben. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Zum Beispiel ein Gespräch mit einer guten Freundin, die Familie, die da ist, ein schöner Spaziergang an deinem Lieblingsort. Einfach alles, woraus du für dich Kraft und Freude ziehst. Werde dir darüber klar, was du in diesem Moment benötigst, was du jetzt gerade brauchst, was dir jetzt gerade gut tun könnte und Kraft geben könnte und benenne das für dich so genau wie möglich. Nimm dir dafür Zeit und stell dir jetzt vor, dass du eben genau das bekommst, was dir jetzt gerade Kraft gibt und fühle, wie es durch deine Wurzeln in dir aufsteigt und dich erfüllt. Nimm jetzt deine Krone wahr, deine Äste und Zweige, die sich in den Himmel strecken. Spüre, wie du mit den Blättern Licht und Wärme von der Sonne abbekommst, wie es dich aufwärmt. Mache dir hier bewusst, was du bisher alles geschafft und erreicht hast, wie weit nach oben du schon gewachsen bist, um nun die Sonne spüren zu können, welche Herausforderungen du bewältigt hast, was du schon verändert hast in deinem Leben. Das können auch wieder ganz verschiedene Dinge sein oder auch nur ganz kleine, wie ein neues spannendes Buch, das du angefangen hast oder dass du heute schon einmal draußen warst. Auch hier darfst du dir wieder so viel Zeit lassen, wie du möchtest. Lass zu, dass du deine Erfolge spürst, dass du spürst, dass du das geschafft hast, so weit zu wachsen. Mach dir diese Momente und Errungenschaften bewusst, führe sie dir vor Augen und versuche, dir selbst dankbar dafür zu sein. Jetzt spüre noch einmal den ganzen Baum. Fühle, wie die Kraft, die du aus deinen Wurzeln schöpfst, in dir aufsteigt, hochwandert in deine Blätter und sich in deinen Erfolgen manifestiert. Stell dir vor, dass du so langsam beginnst zu wachsen. Löse dich jetzt von deinem Baum, sodass ihr wieder getrennt und zwei seid. Entferne dich ein paar Schritte und bedanke dich bei ihm für seine Hilfe und Kraft. Komm mit deiner Aufmerksamkeit wieder hier zurück an den Ort, an dem du bist. Bevor du die Augen öffnest, spüre wieder die Kraft in deinen Muskeln, indem du die Hände ein paar Mal zu Fäusten ballst, die Arme anwinkelst, ein bisschen die Handgelenke drehst, dich schüttelst. Atme ein paar Mal kräftig und tief ein und aus und öffne erst dann die Augen, um wieder ganz hier zu sein. Wenn du möchtest, kannst du dir jetzt noch einmal Zeit dafür nehmen, zu deinem Baum zurückzukehren, ihn dir vorzustellen, ihn aufzumalen und aufzuschreiben, an was du gedacht hast. An die Wurzeln, die Dinge, die dir Kraft geben und aus denen du Energie schöpfst. An die Krone, die Dinge, die du schon geschafft hast oder in denen du dich verbessert hast. An das Gefühl des Wachsens, des sich Veränderns und Weiterkommens. Wenn du möchtest, kannst du dabei auch gerne kreativ werden und ein schönes Bild mit deinem Baum gestalten, das du irgendwo in deiner Wohnung aufhängen kannst, wo du es immer wieder siehst und es dich an das erinnert, was du schon geschafft hast und was dir Kraft gibt. Das ist natürlich ganz dir überlassen. Wenn du möchtest, kann es natürlich auch einfach alles bei dir in deiner Fantasie bleiben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich auf diese Übung einzulassen und vielleicht hast du ja etwas daraus mitnehmen können.
Wenn dir diese Übung gefallen hat, kannst du sie dir gerne jederzeit wieder anhören oder auch allein in Gedanken zu deinem Baum zurückkehren. An dieser Stelle ist uns nochmal wichtig zu sagen, dass diese und auch andere Übungen im Alltag sehr hilfreich und wirksam sein können. Wenn du oder eine angehörige Person Anzeichen einer psychischen Erkrankung aufweisen, solltest du dir unbedingt Hilfe von außen suchen. Wir haben, wie am Anfang schon erwähnt, ein paar verschiedene Stellen auch unter dieser Folge verlinkt. Zum Abschluss erzählt Sarah uns, was sie Menschen in einer ähnlichen Situation wie der ihren raten würde.
Sucht euch Hilfe. Also ich würde sagen, dass gerade mein großer Fehler war, dass ich hatte zwar meine Freunde, ja, aber habe lange nicht verstanden, dass man auch über diese Themen reden darf, auch wenn man vielleicht auch denkt, dass es Tabuthemen sind, dass es schambehaftet ist. Aber an diesen Stellen eben zu sagen, sucht euch Hilfe, nutzt die Ressourcen, vertraut den Leuten um euch herum. Was ich auch viel später erst gemacht habe, ist es offen bei meiner Familie auch anzusprechen, also bei Tanten, Onkels und auch die in die Situation zu bringen, dass sie etwas tun müssen. Und was ich auch erst durch meine berufliche Laufbahn irgendwie verstanden habe, es wäre damals mit Sicherheit hilfreich gewesen, wenn beispielsweise irgendwie eine Familienhilfe oder eben Externe in die Familie reingekommen wären. Und auch da sprecht mit Lehrern, vertraut euch irgendjemanden an, Erwachsenen an, die die Verantwortung irgendwie auch übernehmen können und euch weiterhelfen können, weil man selber das als Kind einfach nicht kann.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und passt auf euch und aufeinander auf. In der nächsten Podcast-Folge mit dem Titel Unsere Sternenkinder und ihre Spuren erwartet euch ein bewegendes und persönliches Gespräch mit einer Sternenmama. Sie gibt uns einen Einblick, wie es für sie ist, Mutter eines Sternenkindes zu sein. Es werden Themen wie Trauer, Akzeptanz, aber auch die bei ihr bestehende Liebe und tiefe Verbindung, die über den physischen Verlust hinausreicht, besprochen. Erfahrt durch die kommende Episode, wie Sternenkinder ihre Spuren auf ganz besondere Weise hinterlassen können.